für mich neue Gesichter, für euch wahrscheinlich schon alte. Für die neuen Gesichter, ich stelle mich kurz vor. Ich bin der Leo Ziegler, habe von 85 bis 88 die Bibelschule besucht, die da, also sollte man da irgendwie was ändern? Dankeschön, danke. Bis 88 die Bibelschule besucht, war immer wieder herüben und das ist für mich so wie ein Ort geistige Heimat geworden. Denk auch gerne an Ampfelwang zurück, mache auch immer wieder Schleichwerbung. Ich arbeite im Krankenhaus Gmunden auf der Akutgeriatrie und da sind immer wieder Ampfelwanger dort. Immer wieder. Und da erzähle ich einfach von meiner schönen Zeit in Ampfelwang und dann sagen sie, gell, wirklich. Und dann habe ich noch erzählt vom Kohlenhügel, der was da ist. Ich habe eine Nasenscheide-Wandverkrümmung und da habe ich den schwarzen Ruß drin im Kopf, wenn es gestaubt hat. Aber es war für mich eine ganz eine tolle Zeit, muss ich sagen. Denk gern zurück. Ja. Hauptreich, ich bin verheiratet seit 32 Jahren. Ja. Habe drei Kinder, drei Töchter. Eine ist in Deutschland. Eine ist in Bangladesch in einem Kinderheim und eine ist in Wien Ergotherapeutin. Also das sind die älteste Tochter, die heuer heiratet im August, Ende August, dann Inder, wird voll spannend wieder, haben wir eine Kulturhochzeit zu haben. Wir haben eine Riesenhochzeit, weil dort ist das so gewohnt, ich weiß nicht, wer. Bei uns sind ja Hochzeiten, oder meine war so knapp 100, jetzt werden sie immer mehr und jetzt haben wir halt 400. Ja, und es wird voll spannend und viele Kulturen und viele Sprachen. Könnt ihr auch dafür beten. Dankeschön. Gut. Steigen wir ein in das Thema Predigt. Mir ist ja kein Predigtthema vorgegeben worden. Es ist zum einen aber wieder spannend für euch und für mich. Und zum anderen bringe ich aber gern das, was wir im Hauskreis machen. Wir haben einen Hauskreis jeden zweiten Montag im Monat. Wir reden uns da zusammen und diesmal machen wir Daniel bei uns im Hauskreis. Buch Daniel ist eh den meisten bekannt. Viele haben schon meistens einmal gelesen drinnen, die was Kinderstunden machen oder gemacht haben. Die kennen Daniel mit Feuerofen. Das ist wahrscheinlich das Bekanntere. Aber für mich selber, wo ich auch schon lange im Glauben bin, war Daniel immer so ein Buch, ich weiß nicht, wie es euch geht, also man liest zwar drinnen, aber manches versteht man nicht so wirklich und so wirklich prickelnd ist das Buch auch nicht. Oder so ist es mir aber gegangen. Ich weiß nicht, wie geht es denn euch damit mit Daniel? Super. Gut. Dann war das nur für mich, aber so ein Buch. Ich habe zwar immer wieder, jetzt letztes Jahr habe ich es wieder mal geschafft, die Bibel im Ganzen durchzulesen. In einem war Daniel dabei, aber da war ich eigentlich wieder froh, wenn ich bei Daniel durch war. Eben diese Kinderstundengeschichten, die liest man gern. Den Feuerofen, der wird heute auch vorkommen. Dann die Löwengrube liest man gern. Aber dann das andere mit die Träume, wo hat man schon wieder ein Problem, gibt es heute noch Träume und wie schaut's aus mit den Deuten und was auch immer. Ich weiß nicht, so geht's mir, oder, wenn ich lese. Mittlerweile habe ich einen ganz anderen Zugang gekriegt zu Daniel. Ganz faszinierend. Also es lohnt sich drinnen zu lesen und zu schauen. Wir haben aus Bibelkreis auch beschlossen gemeinsam, wir machen Daniel und wir gehen immer wieder zurück und schauen, wie verstehen wir es. Und wir, bei Daniel oft diese Bücher legen sie gegenseitig selber aus. Also wenn hinten ein Vers kommt, passt irgendwas nicht. Ach so, ja, danke. Die Maus, da braucht man die Katze zuerst, dass wir es fangen. Aber ich habe zum Beispiel auch zu Träumen ganz einen anderen Zugang bekommen. Ich weiß nicht, wie lange haben wir Zeit? Beim Bibelkreis reden wir aber sehr lang. Und das ist ein Ort Bibelkreis. Ich tue es schneller. Zu Träumen habe ich mittlerweile auch einen ganz anderen Zugang bekommen. Wir haben Iraner bei uns in der Gemeinde, die wegen dem Glaubens flüchten haben müssen. Ja, danke schön. Und er lebt, oder er hat immer wieder Träume, die sie bewahrheiten. Das ist für mich total faszinierend. Wenn Gott zu mir durch Träume sprechen würde, ich würde jetzt nicht über Träume, er hätte keine Chance nicht bei mir. weil ich wisst es am nächsten Tag wahrscheinlich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit Träumen ist das für mich so. Und heute werden wir auch einen Traum besprechen von Daniel. Diesen. Gut, dann steigen wir ein bisschen ein in das Thema. Wir können es gern mitreden, wir können vielleicht stellen Fragen und ja. Wer kennt dieses Bild? Sagt euch das Bild was? Nein? Ja, genau. Super. Hast du dir das angeschaut? Nein. Du bist der Bernhard, oder?
Nein, der Kevin.
Hallo Kevin. Kennst du diesen Ballon, diesen Heißluftballon?
Direkt nicht, aber ich weiß, dass es so Wetterballons
ausschaut. Okay, nein, das ist eigentlich kein Wetterballon. Eigentlich, es schaut fast so aus, man würde glauben. Aber Felix Baumgartner sagt er. Das sagt euch was. Der Felix Baumgartner hat ja diese Vision gehabt mit einer Kapsel, die da unten dran ist und mit diesem Ballon, mit diesem Heliumballon auf 38.000 Kilometer aufzusteigen und dort runter zu springen. Also der ist nach über 5 Minuten runtergeflogen, hat eine Geschwindigkeit ziemlich schneller, wie man auf der Autobahn erfahren darf. Und das hat mich damals total fasziniert, dieser Wille, den er gehabt hat, diese Idee, die er gehabt hat, dieses Risiko, die er eingegangen ist, habe ich faszinierend gefunden. Hat mich ein bisschen erinnert, auch an meine Zeit, wo ich Raumfahrt hat mich immer ein bisschen nicht interessiert, aber ich war immer fasziniert. Früher zu meiner Jugend waren ja nachher noch die Raketen, die zum Mond gefahren sind. Ich weiß nicht, meine Generation kann sich die noch erinnern. Da sind wir stundenlang vor dem Fernseher gesessen. Da hat man eigentlich nicht viel gesehen. Man hat ein bisschen also was gesehen und einen riesen Schwarf mit Feuer hinten noch und dann hat man stundenlang reingeschaut und hat gesagt, wow, ist das spannend. Und heute wird es wahrscheinlich irgendwann einschlafen dazwischen. Und so war das auch mit diesem Ballon. Ich habe mir nicht durchgehend angeschaut, weil ich jetzt nicht geschafft. War 100 Mal eingeschlafen. Aber mich hat es einfach fasziniert, das zu machen. Ja, weiter. Achso, falsche Seiten. Also das war dieser Red Bull Stratus Flug, den Wahnsinnswerbung für Red Bull. Stundenlang, hunderte vom Fernseher Fernsehsender haben das übertragen. Er hat geplant mit einem, das sieht man nicht gescheit, oder?
Haben wir schlechte Fahrt erwischt.
Mit einer Druckkapsel, also da sieht man dann die Druckkapsel, die kann man auch anschauen in Hangar 7 in Salzburg auf dem Flughafen, das ist auch einmal faszinierend, dorthin zu gehen. Dankeschön. Und mit einem Heliumballon, also der war, ich weiß nicht, wie viel da reingegangen ist, ich habe es zwar gelesen, habe es aber wieder vergessen, und ist auf 38.000 Meter aufgeflogen, das ist die Strecken von 38 Kilometer, wie weit ist es bis Riad?
20,
also Riad hin und zurück ungefähr. Also das ist ganz schön weit jetzt mal. Sie haben es auch nachher dazwischen einmal abbrechen müssen, weil dieser Heliumballon, das war ganz was Dünnes, wie so ein Recycling-Plastik, hätte ich gesagt. Und der ist so sensibel gewesen, wenn da ein Stornel gelegen ist und der Wind ist eine Leute, der den Ballon kaputt macht. Also, was mich da fasziniert hat, eben, und dann abzuspringen, auszusteigen, da ist gerade dieser, wo er aussteigt, der Felix Baumgartner, und runterfliegt dann. Dann hat man geglaubt, er in Graz. Was mich fasziniert hat, die Vorbereitungen haben 2010 angefangen. Und abgesprungen ist er 2012. Also 2 Jahre vorher hat er einmal angefangen und ist immer wieder dabei gewesen, dabei geblieben, hat Gerichtsverhandlungen gehabt, weil es vorher schon eine Idee gegeben hat, über das zu machen. Und ja, hat das durchgedruckt, hat dann im März 2012 angefangen mit den ersten Versuchen, sind sie abgesprungen aus 12.000 Meter ungefähr. Dann haben sie im August 2012 haben sie das probiert mit der Kapsel. Dann haben sie probiert, den Fallschirm zu verwenden, weil eine irrsinnig teure Geschichte war. Ich glaube, ich hätte es nicht erzählt. Hätte auch nicht so viel Bargeld momentan mitgehabt, das es gekostet hat. Haben sie dann überlegt, das überhaupt abzubrechen oder zu verschieben, weil dieser Schirm von dieser Kapsel hat sie nicht richtig aufgemacht. Und dann ist diese Kapsel mit 80 km/h auf die Erde aufgeprallt. Dann war die Kapsel ein bisschen demoliert. Dann haben sie wieder umdenkt und haben es verschoben. Und an dem Tag haben sie immer wieder verschoben, weil eben Wind war. Jetzt, was mich eigentlich da fasziniert hat an dieser Geschichte von Felix Baumgartner, er will. Und so ist es auch mit dem Reich Gottes im Buch Daniel. Gott will seine Gemeinde bauen. Er geht das Risiko ein, mit uns Menschen das zu machen. Er geht das Risiko ein, über viele, viele Jahre das zu machen. Viele, viele Dinge auch noch. Aber Gott will seine Gemeinde bauen. Das will er einfach. Und das tut er auch. Hat immer wieder Umwege machen müssen, so wie über Mose, über die Gesetze und was auch immer, weil wir Menschen oft das nicht verstanden haben, was er will. Aber Gott will seine Gemeinde bauen. Und in Daniel 2, Vers 44 steht, aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige, also dieses, da werden wir nachher noch zurückkommen, auch dieser Könige, wer das ist, wird der Gott des Himmels sein Reich aufrichten, das alle Ewigkeit Bestand hat. Also Gott hat im Buch Daniel schon angekündigt, er will sein Reich bauen. Und das will er. Und das tut er. Und davon lässt er sich nicht abbringen. Jetzt habe ich mal nachgelesen, was heißt eigentlich das, man will. Wir sagen ja immer viel, man will, man will, man will. Was heißt das eigentlich für uns? Und da habe ich nachher viele Parallelen auch gesehen. Die Wortbedeutung Wille. Das Wollen ist die Fähigkeit des Menschen, sich für bestimmte Handlungen zu entscheiden. Also wir entscheiden uns für bestimmte Handlungen. Manchmal braucht man einen starken Willen, manchmal braucht man, wie soll ich sagen, einen starken Willen, dass wir das durchsetzen, dass wir argumentieren können, dass wir kennen das vielleicht, die Kinder mal gehabt haben, da muss einer sagen, hallo, da muss man gut argumentieren, dass er das tut, was man will. Oder ich habe den Hund, ich habe einen Hund daheim, da muss man auch oft einmal stur sein und das durchdrucken. Man braucht einen eisernen Willen, also eine Vorstellung, was ich will eigentlich. Was will ich von einem Hund, dass er kann am Ende des Lebens? Oder was will er, dass ich kann? Das geht uns in der Beziehung auch genauso. Wir müssen was durchdrucken. Kinder kennen das zum Beispiel total viel, man muss eisern bleiben. Vater und Mutter und die Kinder haben das bald einmal heraus, wie man gegenseitig ausspielt. Kennt ihr das? Oder nicht? Oder ist das nur... Nicht? Meine Kinder haben genau gewusst, wo sie hingehen müssen, wann sie was kriegen. Oder ist das nur bei mir so gewesen? Da war noch einmal wichtig, dass man als Eltern gleich denkt. Was hat die Mutti gesagt? War nachher, als ich das einmal überrissen habe, wo es hingeht, dann habe ich einmal gesagt, was hat die Mutter gesagt? Dann haben wir, also man muss wissen, einen eisernen Willen, man muss entschlossen sein, so wie der Felix Baumgartner, weil aus 38.000 Meter abzuspringen, das denke ich mir, das muss man sich einmal trauen. Ich traue mir es nicht, ich traue mir nicht einmal aufgefahren, vielleicht aufgefahren schon ein bisschen, aber nachher würde ich in den Luftballons platzen lassen. Und ist unerschütterlich. Und diese unerschütterlich, das ist einfach, sie nicht abbringen zu lassen. Auch mit Fehlschlägen, so wie der Baumgartner, wo es der Wind gegangen ist, wo die Gefahr war, dass der Helium kaputt war, ist und. Und ich glaube, dieses, wenn Gott sagt, er will, dann sind diese Eigenschaften alle drinnen und viel, viel mehr. Hoppsala. Ah ja, das ist nicht klar. Die Zeitgeschichte von Babylon und von Nebukadnezar. Nebukadnezar, das ist der Nebukadnezar der Zweite. Nicht der Erste. Der Erste hat er gelebt um 1300 vor Christus. Und der Zweite, das ist ungefähr um 600 vor Christus. Da habe ich euch einen kurzen Ausschnitt gebracht von dieser Zeit von Nebukadnezar. Wir sehen ja vorher, hat es die Wegführung vom Nordreich gegeben, von 733 bis 722 in mehreren Deportationen. Und hier sehen wir da, Daniel hat gelebt von 606 bis 635 ungefähr, man weiß nicht genau, wahrscheinlich noch ein bisschen früher, 27 ungefähr. Man weiß eigentlich nicht, wann er geboren ist. Es hat damals noch nicht das System gegeben eines Geburtsscheines oder einer Staatsbürgerschaft. Man liest halt nur, dass er 606 vor Christus schon weggeführt worden ist, also und als junger Mensch weggeführt, wenn man 20 Jahre dazu tut, ungefähr, dann ist man bei 626 vor Christus ungefähr. Und er ist lebt bis 538, da hört man das letzte Mal was, also der ist ziemlich alt geworden, der Daniel. Seine Weggenossen waren Jeremia. Jeremia war in Jerusalem und war dort Prophet. Hesekiel ist zur gleichen Zeit, wahrscheinlich zur gleichen Zeit weggekommen wie der Daniel. Oder ein bisschen später, das weiß man nachher nicht genau. Aber der Hesekiel hat auch in der Zeit im Babylonischen Reich gewirkt und wahrgesagt. Also diese drei Bücher, Hesekiel, Jeremia, Hesekiel und Daniel, die hängen eng miteinander zusammen. Das war für mich auch ganz neu. Ich weiß nicht, ob das für euch, man hört es zwar immer wieder, sie sind beieinander. Die Könige vom Südreich, diese schwarze Farbe, drückt aus, dass sie eigentlich mit Gott nichts zu tun haben wollen. Wollten nichts zu tun. Und dann sieht man eben die Wegführungen. 605 hat es eben die erste Wegführung gegeben. Da ist der Daniel schon dabei gewesen. Dann die zweite Wegführung und dann 586 mit der Zerstörung von Jerusalem und dem Raub des Tempels sind alle nach Babylon gekommen. Es sind noch ein paar hinten geblieben. Und die Rückführung hat 538 stattgefunden. Also wir sind in einem Zeitraum von da ungefähr. Dann ist für mich diese Stelle, die möchte ich eigentlich lesen, die hat Hesekiel schon gewahrsagt bekommen, in 2. Könige 20, Vers 17. 2. Könige 20, Vers 17. Ich warte noch, bis wir es alle gefunden haben, wie jeder euch die Seitenanzahl sagen kann, 526 ist bei mir. Also diese Stelle, dieser 2. Könige 20, ist mehr wie 120 Jahre früher gewesen. Also das ist auch eine prophetische Sache. Ich lese aus der Elberfelder Bibel, weil ja ein bisschen an archäologische mein Hobby ist und da sind immer wieder gute Zeichnungen und Fotografien drinnen. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen und sie werden im Palast des Königs von Babel Hofbeamte sein. Und in Daniel liest man noch an einen anderen Propheten, dass die Höheren alle weggeführt haben. Also das ist eine prophetische Rede, wo der Prophet sagt, Hiskia, wenn du deine Söhne nicht aufpassen, die kämen weg. Die kämen nach Babylon. Und das kannst nur verhindern, indem sie auf Gott hören. Aber sie haben nicht auf Gott gehört und sind weggeführt worden. Also diese Stelle 120 Jahre vorher. Und dann lesen wir heute von dieser Wegführung. Aber genau, und da wo Daniel dabei war. Jetzt muss ich nachher nur schauen, wo ich da bin. Gut. In meinem Bibelkreis gibt es immer wieder archäologische Sachen dazu. Weil das einfach, ich finde das einfach genial. Das ist ein Funde aus dem Museum in Berlin. Da wollen wir aus Hauskreis wieder nächstes Jahr hinfahren. Wird voll spannend. Und das ist, was gefunden haben von Ausgrabungen. Das war ein Fisch, der 16 so ungefähr so lang ist. Und der Fisch hat nur ein Flossen gehabt, auf einer Seite Flossen. Ja. Und dieser Fisch war gedacht als Orakel. Da steht auch der Name drauf von Nebukadnezar. Und früher haben sie zum Beispiel sehr viele Kriege geführt. Heutzutage macht man das ja anders. Man führt die Kriege zwar, aber noch tut man abwägen, bin ich stärker oder nicht. Oder kann ich das abschätzen oder was für einen Nutzen habe ich davon. Früher hat der Nebukadnezar diesen Tonfisch geworfen oder geholt oder wie auch immer. Und je nachdem, wo er liegen blieb, ist er rechts liegen blieb, hat er gesagt, ja, wir greifen an. Und wenn er links liegen blieb, ist, hat er gesagt, nein, wir greifen nicht an. So haben sie halt früher entschieden, ob sie Kriege führen oder nicht. Wenn sie selber angegriffen worden sind, haben sie keine Entscheidung gehabt. Aber, und das finde ich total faszinierend. Also Nebukadnezar hat es gegeben und das ist ein Fisch von ihm. Dann das bekannteste von Nebukadnezar ist ja auch dieses Ishtar-Tor. Das steht original aufgebaut in Berlin. Ein Riesen, wenn man sieht, wie groß das Tor ist, da sind die Menschen im Original und so hoch ist es. Also das ist original aufgebaut. Ein Nachbau gibt's von diesem Tor oder ähnliches in Israel, im Norden, in Tel Dan, wo dieses nachgebaut worden ist. Also Nebukadnezar hat es gegeben, ich habe noch eh zu viele Funde dazu. Man hat noch einen Backstein, also einen Ziegelstein gefunden. Bei uns hätte man gesagt, einen roten Ziegel hat man gefunden, wo die Inschrift war, Nebukadnezar hat dieses gebaut. Und das hat man original in diesem Ishtar-Tor gefunden. Für mich ist jetzt, ich weiß nicht, was ich mit der Maus tue. Ich tue es da unten her. Für mich ist dieses archäologische, für mich eine totale Bereicherung. Vieles verstehe mehr. Ja, dann gehen wir weiter jetzt zu diesem Traum. Jetzt muss ich schneller werden, weil sonst wird das nie ein Ende nehmen mit uns. Gut. Das Babylonische Reich vorher, das Babylonische Reich hat offiziell begonnen mit dieser Schlacht um Karkemisch. Das war in Jeremia 25, Vers 9, ist dies beschrieben worden. Da hat damals der Nebukadnezar Ägypten besiegt und die Assyrer besiegt. Und dann hat offiziell sein Reich angefangen. Und dann ein paar Jahre später hat er nachher die erste Wegführung. Und der Traum von dem, was wir hier so langsam reden anfangen sollten, hat 603 vor Christus. Das liest man nachher in Daniel Vers 2, im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars. Daniel 2 Vers 2. 2 Vers 1. Dann, wie war der Traum? Ist der euch bekannt, dieser Traum? Muss ich ihn kurz erzählen? Oder ich erzähle kurz. Nebukadnezar hat einen Traum gehabt. Der hat ihn bedrückt in der Nacht. Das war so ein riesen Standbild, oben mit einem goldenen Kopf, dann der Brustkorb war silbern, Bronze und die Füße waren nachher nur mehr aus Ton. Und dieser Traum, der hat ihn einfach beängstigt, Nebukadnezar. Und dann hat Nebukadnezar von seinen Traumdeutern verlangt, sie sollen ihm den Traum erzählen, was er geträumt hat. Also wenn ich jetzt zu dir hinkomme, du bist der Markus. Du erzähl mir, was ich heute geträumt habe und sag mir das, was das bedeutet. So ungefähr war die Ausgangssituation. Wenn du das nicht weißt, dann bringe ich dich um. So ganz einfach. So hat Nebukadnezar, und er hat so bestimmt auch. Und das war für die Traumdeuter war das ein absolutes No-Go. Die sind in der Ecke gestanden, haben nicht mehr gewusst, hallo, was tue ich? Wenn ich ihm jetzt irgendeinen Schwafel erzähle, dann weiß er es, weil der weiß ja seinen Traum. Boah. Und dann kommt Daniel. Daniel in Daniel Kapitel 1 steht, eben Daniel war befähigt, Träume und Visionen auszulegen. Und Daniel hat einen großen Gott gehabt, wo er selber glaubt hat, der weiß alles. Der kann alles. Der erzählt mir nicht irgendeinen Scheiß, was nicht stimmen kann. Sondern Gott, das, was er sagt, das passt. Und Daniel ist vorher, in Kapitel 2, Vers 19, wir werden jetzt vieles nicht mehr lesen, weil sind für einen fertig. Entschuldigung, ihr könnt es nachlesen, ihr könnt die Präsentation euch nehmen, da sind die meisten Bibelstellen drauf. Daniel ging ins Gebet. Daniel ist mit seinen Freunden ins Gebet gegangen und Daniel hat gewusst, Gott, der offenbart sie. Wenn Gott was will, dann redet er. Da Da schweigt er nicht. Und Daniel war sich dann so selbstsicher, wie er zu dem Nebukadnezar hingegangen ist: Gott hat zu mir geredet. Der hat mir gesagt, sein Traum. Daniel hat gar nicht zuckt, dass das nicht stimmen konnte. Also, und da war Daniel knappe 2 Jahre auf dem Hof. Hat gerade sein Chaldäisch gelernt, die Schrift und was auch immer. Vorweg ist ja nachher nur eine Kindergeschichte, was darf man essen im Leben, dass man schöner wird. So ungefähr hat das Bild ausgeschaut. Das ist ein Bild, eben das Goldene, der Haupt, das war das Reich der Babylonier. Das Silberne waren die Perser, die was nachher abgelöst haben. Das Bronzene war Griechenland. Und unten die Viers, das war das Römische Reich. So ungefähr, dass man Zeitraum. Und dann liest man in diesem Gleichnis oder in diesem Traum, dass ein Starkhämmer ist, der diese Riesenstatue umgeschmissen hat. Der hat die einfach umgefällt. Also jedes Königreich ist zerstört worden. Und letztendlich wird es zerstört von dem Stein. Das wissen wir eh schon, wenn ein Stein sagt, dass das Jesus ist. Jetzt habe ich euch nur ganz kurz Überblick vom Babylonischen Reich. Da sieht man, wo das war. Das ist dann abgelöst worden von dem Persischen Reich. Das Persische Reich war riesig, wo man nie glaubt hat, dass das je zugrunde gehen kann. Wenn man zurückgeht, das Babylonische Reich war ja relativ klein, wenn man jetzt das andere vergleicht. Also das Persische Reich ist ja von da bis da hergegangen. Das sieht man ja schon fast nicht mehr da oben. Das ist auch zerstört worden, weil Gott es gesagt hat in dem Traum. Ja.
Die Meder zum Reich gehört oder war das extra?
Das war noch ein extras Reich. Meder und Perser, das war ein Doppelreich. Meder und Perser, die haben zusammen, aber die Perser waren nachher die Größeren. Ja, Meder und Perser. Es war so ein Doppelreich, aber die Perser haben das nachher übernommen. Die Meder waren mehr da, ein bisschen da im Norden herum. Man liest auch von Meder und Perser immer wieder, das stimmt. Ja. Und das war nachher das griechische Reich mit Alexander dem Großen, der von Griechenland aus gekommen ist. Und auch sehr, sehr weit rübergekommen ist. Hätte man auch nie geglaubt, dass das zugrunde geht. Nein, hätte man nie geglaubt. Dann, das Römische Reich war das 4. Reich. Um 160 vor Christus hat das begonnen. Beim Römischen Reich hat man auch nie geglaubt. Jetzt muss ich schauen, wo ich bin. Ach. Hat man auch nie geglaubt, dass sie zugrunde geht. Der Stein, von dem man im Traum redet, da geht es jetzt nicht mehr um das Reich, dass es politisch kaputt geht, sondern da geht es darum, dass Gott ein neues Reich in dieser Zeit aufrichtet, ein ewiges Reich. Da haben wir jetzt 2 Stellen von Daniel 2, 34 und 35. Da steht: Du sahst, wie ohne Zutun vom Menschenhand sich ein Stein löste. Also dieser Stein ist jetzt plötzlich im Mittelpunkt gerückt. Diesen Stein, den was wir zuerst da unten gesehen haben. Dieser Stein ist Jesus. Der ist ohne dass ein Mensch irgendwas gemacht hat, sondern Gott ist jetzt ab jetzt der Handelnde in dieser Geschichte. Man liest auch später mal, Gott sitzt Reiche ein, sitzt Reiche ab. Also unsere Regierung, die werden nicht immer gewählt. Wenn Gott das nicht will, Dann passiert das nicht. Dann passiert das nicht. Ich habe viele Beispiele oder manche Beispiele, wo ich mir denke, ja Gott handelt. Wie viele Attentate hat es bei Hitler gegeben? Aber Gott hat gesagt, es ist noch nicht zu Ende. Unter dem Tisch explodiert der Bombmann, er kommt mit der Schramme davon. Ja, hallo, hey, der Hitler. Oder was auch immer. Aber wann was passieren soll, dann sagt Gott, es passiert. Und dieser Stein, ist das Rot eigentlich gut zum Lesen? Nein, schlecht. Nehme ich nächstes Mal nicht mehr Rot. Also da steht, ohne Zuzug von Menschenhand, ein Stein, der auf dieses Standbild, also auf diese Sinnbildung, auf diese Völker umgeschmissen hat und zermalmte. Also da hat es nichts mehr gegeben. Also das Römische Reich, muss man jetzt nachher vorstellen, es hat noch weiter existiert. Zum Reich Gottes komme ich jetzt nachher noch. Das ist nachher das Nächste. Es ist Staub geworden, der Stein. Und dann ist wichtig, von diesem Stein oder von diesem Reich, das neu entsteht, also dieser Stein, ein Standbild getroffen, wurde zu einem großen Berg. Also dieser Stein ist gewachsen und erfüllte die ganze Erde. Das hat damals Gott zu Daniel gesagt, Gott, bau mein Reich oder ich bau mein Reich bis in alle Ewigkeit. Und Jesus hat am Kreuz gesagt, in Johannes 3, Vers 19, Vers 30, es ist vollbracht. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Da kann ich mich erinnern an diese Stelle, wo der Checker uns im Griechischunterricht gesagt hat, was das bedeutet. Da steht er, wie wenn er vor mir stand noch. Das war für ihn total wichtig. Es ist vollbracht. Da ist eine besondere Form im Griechischen. Ich habe nur 2 Jahre Griechisch gehabt. Ich möchte mich jetzt in Griechisch nicht profilieren, sondern das ist mir einfach hängen geblieben. Da ist eine Form verwendet worden, eine spezielle Form, die einmalig ist und die nicht wiederholbar ist. Also man muss das nicht wiederholen, was Jesus gesagt hat. Es ist vollbracht, es ist einfach abgeschlossen. Fertig, gar. Und mit diesem Zeitpunkt, wo Jesus sagt, dass es ist vollbracht, hat sein Reich für die Ewigkeit begonnen. Es hat begonnen. Nur fragt man sich, wo ist es, oder? Fragt sie euch das nicht? Ich habe mich gefragt, weil man würde sich oft was wünschen, dass anders war auf der Welt, dass bei mir anders war, dass wir mehr Macht hätten und was auch immer noch. Und da sieht man eben, da sieht man Golgatha. Im Museum von Jerusalem, ganz faszinierend, wenn man einmal dort hinkommt, auch wenn er nur einen Zwischenstopp hat, da ist ein Riesenmodell von der Zeit von Jesus. Ein Riesenmodell, das hat da drinnen nicht Platz. Da braucht man einen Raum, der dreimal so groß ist. Hast du das schon gesehen? Das hat mich total fasziniert. Ich bin dann immer weggekommen, habe nur Fotos gemacht, Fotos von diesen. Und das ist Golgatha. So wie beschrieben worden ist in der Bibel, außerhalb von der Stadt. Und da ist Golgatha. Und da steht heutzutage die Kabiskirche. Hat sich ganz geändert, ja. Also dort hat Jesus sein Reich aufgebaut. Dort hat Gott sein Reich aufgebaut. Auf Golgatha. Und das kann niemand mehr zerstören. Das ist. Ich habe mich aber gefragt, wie kann man sich das Reich Gottes vorstellen? Ist es die Erden? Oder ist es mehr, was ich da außen schemenhaft vorgestellt habe? Ich glaube, dass wir auf der Erde leben und in unserer Beschränktheit. Und Gott ist außerhalb und in uns und überall. Und er hat keine Grenzen, Raum und Zeit. Sein Reich, Gottes Reich und Gottes Wirken hat keine Grenzen. Und Gottes Reich und Wirken hinterlässt einfach so Fußspuren in unserem Leben. Wo er uns hilft, wo er uns tragt, wo er eingreift, wo er Reiche zerstört und vieles, vieles mehr. Also Gott greift ein sein Leben und er kennt keine Grenzen. Er muss nicht erst mit dem Flieger noch irgendwo hinfliegen und sagen, jetzt warte ein bisschen, ich komme erst. Sondern Gott hat in dem Moment, kann er zugreifen. Und er handelt. Gottes Reich und Gottes Wirken fängt bei mir oft mit so Aussagen an, da wundert es mich. Habt ihr das oft gehört? Oder man wundert sich oft, oder? Wann was passiert? Ich habe das oft. Oder man ist unfassbar. Was passiert in der Gemeinde? Plötzlich. Eine Geschichte war von unserer Gemeinde, wie wir das, die Räumlichkeiten gekauft haben. Da haben wir uns gewundert. Wir haben gewusst, Gott greift ein. Gewundert deshalb, wir haben auch Räumlichkeiten gekauft. Wir haben eine ehemalige Kaserne kaufen können vom Dritten Reich. Dort waren die Flieger stationiert. Später war die Elefantenschuh drinnen und dann war eine Elektronikfirma drinnen. Und wir haben nachher, seit Jahren waren wir da drinnen, 7 Jahre, 8 Jahren, waren wir in diesen Räumlichkeiten. Ich habe jetzt nicht das Gebäude gezeigt, bewusst nicht, weil Gottes Reich besteht nicht aus Ziegelsteinen wie da. ist zwar voll nett, wo man drinnen sitzen kann, wenn es nicht regnet, aber Gottes Reich wird mit uns gebaut, mit uns Menschen und nicht mit Steiner. Und wir in Gmunden und ihr wahrscheinlich auch in Ampelwang, ihr versucht es auch nicht krampfhaft, dieses Gebäude zu erhalten und jeden Tag streichen und was auch immer, sondern es geht uns um uns, geht's uns und nicht um das Haus. Wir haben das Haus kaufen können um 600.000. Haben wir ein Angebot gekriegt und so. Und zwei Tage, bevor wir unterschrieben haben, hat jemand geboten 150.000 mehr. Das ist schon, wo man sagt, oder? Was würdet ihr machen, wenn ihr 150.000 mehr kriegt? Ha? So würde sagen, ich verkaufe das trotzdem an die anderen. Oder? 150.000 ist für mich schon ein Haufen Geld. Das habe ich da nicht in der Tasche drinnen. Aber Gott hat gesagt, ihr Gmundner Gemeinde, ich habe euch lieb und ihr könnt diese Räumlichkeiten kaufen um die 600.000. Und nicht um 750.000. Da sehe ich mich, da hat es mich damals gewundert, aber ich habe gewusst, Gott greift ein. Gott will es, dass wir das haben. Und haben es immer noch. Und es ist für uns ein totaler Segen geworden. Und da sind... Gottes Reich ist größer und es kennt keine physikalischen Grenzen. Also wie ich zuerst gesagt habe, Gott greift ein, wie mit diesen Fußtapsen. Diese Geschichte, wer Kinderstunde gemacht hat, kennt es von diesem Feuerofen. Später und an diese Geschichte heran hat er nachher Daniel, wann hören die normalen Prediger wieder auf? Ich da abkürzen, verspreche ich. Also, Gottes Reich ist größer und kennt keine physikalischen Gesetze. Dieser Feuerofen, die Kinderstunde gemacht haben, die wissen das, was da passiert ist. Hinterher hat Nebukadnezar nach diesem Traum und nach dieser Deutung, wo er Daniel erhoben hat, hat er gesagt, hat eine Statue gebaut und jeder, der diese Statue nicht angebetet hat, ist in den Feuerofen geschmissen worden. Seine drei Freunde, Daniel war selber nicht dabei bei dieser Aktion, er war noch in der Löwengrube dabei, haben gesagt, sind sie zum Nebukadnezar genommen, hallo, die beten das nicht an, was tun wir? Und du hast gesagt, die müssen wir in den Feuerofen reinhauen. Die haben den Feuerofen angeheizt, wirklich angeheizt, wenn man liest, dass er Klirren angefangen hat. Und wenn man zu nahe gekommen ist, dann hat man sich alles verbrennt. Und manche sind auch verbrannt worden, nur dass sie nahe gekommen sind. Und Daniels Freunde sind eingeschmissen worden in den Ofen. Es waren nicht mehr drei drinnen, sondern vier. Wer immer das war, ich meine, das war Jesus, der sie einfach beschützt hat. Die sind da spazieren gegangen, wie wenn es das Normalste im Leben ist, in der Hitze drinnen. Andere sind gestorben und verschmolzen. Die sind spazieren gegangen. Irgendwann sind sie nachher wieder rausgekommen, haben gelebt und nicht einmal was gerochen haben wir dran, dass das brennt hätte. Oder dass sie gerade in einer Glut drinnen waren. Jetzt muss ich mich. Also, Gottes Reich kennt keine Grenzen, ist über physikalischen Grenzen hinaus. Das nächste, was ich euch sagen möchte, was Gottes Reich ist, Gottes Reich ist außerhalb von unserem Zeit und Raum. Wir müssen nicht warten, bis Gott wirkt, sondern er wirkt, wann er will und hat kein, wie soll ich sagen? Da habe ich eine andere Stelle dazu. Wenn wir jetzt lesen, nach der Auferstehung, haben sie die Jünger einfach gefircht in Johannes 20, Vers 19. Die haben sie gefircht, haben zugesperrt, ich weiß nicht, was alles zugesperrt haben. Dass ja nicht ein Beiner käme und plötzlich steht Jesus vor ihnen. Sagt ihnen die Marken, die ich gesagt, die Marken stimmt doch nicht ganz, es wird wahrscheinlich da herunten gewesen sein. Steht Jesus vor dir, hat durch diese Wand durchgehen können. Und steht durch. Sie haben sich vielleicht mehr gewundert, warum sie nicht verrügelt haben. Gott kann überall sein, wann er will. Also da kennt er keine Grenzen. Und er ist da und die schauen. Ich glaube, mir war alles rausgefallen, wenn ich plötzlich Jesus vor mir sehe. Wo ich mir ganz sicher war, es war pumpfest zugesperrt. Also Gottes Reich kennt keine Zeit und kennt keine räumlichen Grenzen und kann überall durch. Johannes, Apostelgeschichte 5. Da geht es darum, ich lese jetzt nicht, ich erzähle euch das nur frei. Die Jünger Apostel sind im Gefängnis, also mehrere. Mehrere. Ich weiß nicht, welche nicht, namentlich sind sie nicht erwähnt. Petrus ist noch wahrscheinlich dabei gewesen. Mehrere Apostel sind im Gefängnis. Die Tür wird bummfest zugesperrt. Niemand kann raus. Die Wächter stehen draußen vor der Tür. Ein Engel kommt und die gehen durch die Tür durch, gehen bei den Wächtern vorbei. Hinterher sehen sie es nachher im Tempel und dann sagen sie, hallo, was ist da? Und die gehen nachher ins Gefängnis zurück und fragen die Wächter, na, die sind alle drinnen, wir haben mehr gesehen. Die sind alle nur da hinten eingesperrt. Die machen die Tür auf und niemand ist mehr da. Also Gottes Reich ist außerhalb von unseren Zeiträumen. Und in Philippus, diese Geschichte vom Kämmerer, wo er plötzlich den Kämmerer hat und dann plötzlich im nächsten Moment ist er in Samaria um. Wo Gott ihn einfach ein Stück auf die Seite nimmt. Also Gottes Reich, wo wir sind an dem, was Gottes Reich bauen, wir dürfen mit absoluten Runden rechnen. Ja. Für den Hirsch Schreder, den haben wir auch einmal in Gmunden gehabt, der hat uns den Saal voll gefühlt. Ob sehr einen großen Saal.
Ja,
voll
das.
Super. Ich nehme auf alle Fälle, ich möchte zwei, weil ich habe zwei Veranführungen bei mir auf der Station in Gmunden. Nehme ich auf alle Fälle mit. Das Witzige war, ja genau, ich möchte da gerne, Schreder hier schätze ich auch total. Ich muss ja noch eine dritte brauche ich, genau, für meinen Oberarzt. Wenn wir jetzt, der Hirsch Schreder ist ja bei der Bergrettung. Und mein Oberarzt greift alle auf die Berge auf und zweimal hat der Hirsch Schreder schon aus dem Berg rausgeholt. Das finde ich faszinierend. Also der kriegt mindestens eine Einladung. Ja. Also, ja, es ist voll faszinierend. Gut, Philippus. Und dieses Reich in Matthäus 24 steht, es ist ein ewiges Reich. Wir sind Teilhaber von diesem Reich. Und es geht um Offenbarung. Sieh, ich sehe einen neuen Himmel, eine neue Erde. Ja. Und wo ist jetzt das Reich für mich? Das Reich ist mitten unter uns. Ist Johannes. Also wir haben einen Teil von unserem Reich. In 1. Korinther 6, Vers 19. 1. Korinther, das möchte ich gerne lesen. Da habe ich wieder kein Pick alleine da. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Jetzt erzähle ich es nur frei. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Also uns muss bewusst sein, wir tragen Gott in uns. Das, was früher die Juden nur in Anspruch genommen haben, weil sie einen Tempel gehabt haben. Wenn sie Gott sich nähern haben können, haben sie am Anfang die Stiftshütte gehabt, dann haben sie den Tempel gehabt von Salome, vom Herodes. Dort haben sie sich Gott nähern können. Und wir sind nicht Gott, aber wir tragen Gott in uns, weil er sie in uns verpflanzt hat. Er ist mitten unter uns. Johannes 16, Vers 33 und 2. Korinther 5, Vers 19 und 20. Wir sind Botschafter an seiner Stadt. Oder Philippa schreibt, unser Bürgerrecht ist nicht im Himmel, sondern auf Erden, sondern im Himmel. Wir haben ein Bürgerrecht im Philipperbrief. So, jetzt werde ich weitermachen. Auch ihr Ampfelwanger, ihr seid ein Teil von dem. Hab mich riesig gefreut, dass neue dazugekommen sind. Ihr seid ein Teil. Wir Gmundner sind ein Teil von diesem Reich. Das muss uns eigentlich unheimlich stolz machen. Mir macht es unheimlich stolz. Ja. Ja. Ich habe es noch nie geschafft, mit dem Bundespräsidenten zu telefonieren. Habe ich noch nie geschafft. Ist ein bedeutender Mann für Österreich. Außerhalb von Österreich kennt man halt seinen Namen, aber da hat er keine Bedeutung. Aber ich bin ein Botschafter von diesem großen Gott und ich habe was zum Sagen. Ja. Ich bin ein Königskind. Es ist einfach, ich bin jedes Mal neu fasziniert. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch nicht sichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Unser Blick sollte auf Gott gerichtet sein. Wir sind was, wir lassen uns nicht abbringen, so wie der Felix Baumgartner. Der hat einen Willen gehabt, dort in die Stratosphäre aufzusteigen. Wir haben einen großen Gott, mit der alles mit uns da will. Wir müssen es nur zulassen. Und nicht so wie Jonah drei Tage davonlaufen und dann kehrt er da zurück. Ich möchte mit uns beten. Danke, ewiger Gott. Du baust dein Reich, du hast es in Daniel schon vorausgesagt und viel früher auch. Wir sind deine Reichträger. Wir sind die, deine Botschaft auf dieser Erde. Danke, dass du uns hilfst, weil allein würde ich das nie schaffen. Ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Weisheit, um dein Reich zu bauen. Danke einfach dafür, dass du mit mir durch den Tag gehst und mach mich bereit, in dieser Woche auch einfach deine Wunder zu sehen und dein Wirken zu sehen und nur zu staunen. Danke, Herr. Amen. Amen.
Ja, Leo, danke schön.